Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns den Predigttext. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott dienen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Soweit die Worte der Schrift. Liebe Gemeinde, es war schon eine sehr peinliche Geschichte, damals in der 10. Klasse. Wir machten eine Klassenfahrt ins Ruhrgebiet. Und wir wollten nach Duisburg, da wurden die Räuber aufgeführt, ein ganz modernes Stück im Theater. Aber vorher, das hatte der Lehrer wohl nicht so richtig bedacht, haben wir eine Betriebsbesichtigung gemacht. Eine Betriebsbesichtigung bei der Stauder Brauerei. Der Lehrer hat uns gemahnt, wie in der Feuerzangenbowle. Jeder nur ein Glas, ein winzig kleines Schlöckchen. Aber wie die Schüler so sind, es wurde mehr getrunken. Da waren ganz clevere dabei, die gingen immer wieder zur Theke und sagten, für den Lehrer möchten sie noch Bier holen. Na, das Ergebnis am Ende können Sie sich vorstellen. Wir saßen im Theater in Duisburg, eine moderne Aufführung, es gab keinen Vorhang und unsere Klasse johlte, klatschte, spielte praktisch mit, eine ganz peinliche Geschichte. Der Lehrer tut mir heute noch leid. Die Menschen, die dort saßen, wir, die Schüler, wir waren zum großen Teil betrunken. Peinlich. Unser Predigttext heute spricht ja nicht nur an Exaudi, dem letzten Tag nach Ostern, sondern in den ersten Sonntag vor Pfingsten hinein. Und auch dort gab es Leute, die meinten, da sind offenbar einige Menschen betrunken in der Gemeinde. Da reden Leute etwas Seltsames durcheinander. Menschen aus ganz unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Völkern, die reden ein Kauderwelsch. Ja, sind die betrunken? Sind sie betrunken? Mir ist fast etwas Ähnliches passiert, als ich in den USA war und in einer charismatischen Gemeinde war. Da redeten während der Predigt auch alle Menschen plötzlich los. Man wusste gar nicht, worüber sie sprachen. Sie redeten und sagten hinterher, von Gott berufen und beseelt, haben sie ausgesprochen, was Gott ihnen in ihr Herz hineingegeben hat. Wir Zuschauer, wir konnten kaum verstehen, was sie sagten und überlegten, sind die Menschen denn betrunken? Der Geist Gottes redet, wie er will, und das zum Pfingstfest. Menschen unterschiedlicher Völker und unterschiedlicher Sprachen. Sie verstehen sich plötzlich und andere, die dabei stehen, merken gar nicht, dass das so ist. Paulus hat ja gemeint, man soll nicht zu viel vom Wein trinken. Aber das ist es nicht. Sie reden vom Geist Gottes beseelt. Zur Zeit, und da sind heute ja in der Innenstadt in Bielefeld viele zum Gottesdienst gegangen, haben wir auch Menschen ganz unterschiedlicher Völker, die miteinander reden wollen. Vor allen Dingen viele Menschen aus der Ukraine, die bei uns in Bethel zu Besuch sind, zu Gast sind, hier bleiben wollen. Es sind bei uns alleine 300 und es sind in Bielefeld über 4000 Ukrainerinnen und Ukrainer, die geflüchtet sind vor dem unsäglichen Krieg in ihrer Heimat. Millionen von Christinnen und Christen aus der Ukraine. Und es ist wie in unserem Predigttext. Viele sagen mir, sie wissen kaum noch, was sie beten sollen. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Ja, wir wissen, wir wünschen den Frieden. Aber wir wissen nicht, was wir Gott sagen sollen. Da ist eine Mutter mit drei Kindern. Eines dieser Kinder ist behindert. Die Mutter erzählt mir von ihrer Flucht. Mehrere Tage, ja, mehr als eine Woche hat es gedauert, bis sie aus ihrer Heimatstadt rauskam und bis nach Polen gekommen ist und schließlich dann nach Deutschland. Und sie erzählt mir, wie das war auf der Flucht. Alles zurücklassen. Haus und Hof, die alten Eltern, der Ehemann, der in den Krieg ziehen musste. Und sie mussten alles verlassen. Die Freunde und Bekannten, die Kontakte, die man hatte. Alles zurücklassen und in die Fremde ziehen. Und sie kam nach Deutschland, sie kam nach Berlin. Aber da waren so viele Menschen. Es war ja ziemlich schnell klar, dass sie in Berlin nicht bleiben konnte. Es waren zu viele. Und dann wurde ihr der Ort Bielefeld gesagt, Bethel. Sie konnte damit nichts anfangen. Bielefeld, das hatte sie noch nie gehört. Der Kontakt zur Heimat, den versuchte sie aufrechtzuerhalten. Jeden Tag telefoniert sie mit dem Handy, um irgendetwas aus der Heimat zu erfahren. Leben die Eltern noch? Leben die Freunde noch? Lebt der Ehemann noch? Die Kinder fragen nach dem Papa, nach den Großeltern. Die Mutter ist froh, dass sie endlich ein Dach über dem Kopf hat. Ein Dach über dem Kopf, wo sie bleiben kann, wo sie willkommen ist. Für die Kinder ein Platz in der Mamre-Patmos-Schule und in der Sekundarschule. Aber sie fragen immer wieder nach den Verwandten, nach Freunden. Und sie fragen, was haben wir den Russen getan? Warum passiert das so, wie es passiert? Und die wichtigste Frage, Mama, wann können wir wieder zurück? Wann fahren wir wieder heim? Und wie sieht es aus in unserer Heimat? Steht unsere Wohnung noch? Die Mutter vergewissert sich jeden Tag, aber sie weiß es auch nicht genau. Wie geht es Vater, Oma und Opa. Die Frage der Mutter, die studiert hat, wie kann ich berufstätig werden? Wie kann ich mein eigenes Brot verdienen? Großer Gott, warum hilfst du nicht? Was kann ich noch beten? Eine Frage, die viele Menschen, die jetzt auf der Flucht sind, beschäftigt. Und wir lesen, Jesus Christus vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Er weiß, was uns fehlt, und er vertritt uns vor Gott so, dass der uns versteht. Das ist kaum zu glauben, wenn man in der Situation ist, wie die junge Frau, von der ich Ihnen berichtet habe. Und dennoch, es scheint wohl das Einzige zu sein, was ihr bleibt. Es ist von einem Wissen die Rede. Es soll sich alles zum Guten wenden, so lesen wir. So klingt diese Gewissheit. Aber sie wäre missverstanden, wenn angenommen würde, dass sich da einer über die schmerzlichen Erfahrungen einfach hinwegsetzt, dass er die Widerstände und Anfechtungen nicht kennt. Das 8. Kapitel des Römerbriefes, aus dem unser Predigttext stammt, das ist ein Kapitel der Hoffnung. Es ist ein Kapitel der Hoffnung, dass das Leiden nicht zur Seite drängt. Aber es bekennt, Gott wird alle Dinge zum Guten wenden. Aber dieses Wissen wird in unsere Ungewissheit hineingesprochen. Ausdrücklich ist ja die Rede vom Leiden dieser Zeit, vom ängstlichen Harren der Kreatur, vom unsichtbaren Sehnen der Gläubigen. So groß ist die Unsicherheit, dass dem Apostel der Satz entfällt, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Ein Glaubensvorbild für uns. Die Unsicherheit tritt ein. Wir wissen entgegen aller Erfahrung nicht genau, was wir sagen sollen. Aber wir wissen, an wen wir uns halten können. Den Erstgeborenen unter den Brüdern, wie es heißt, unter den Brüdern und Schwestern. Das Bild Gottes, dem wir gleich werden sollen. Wer sich auf die Gemeinschaft mit ihm einlässt, der kann darauf vertrauen, dass auch das völlig Unfassbare noch einen Sinn erhält. Ein Sinn ist das, was wir ihm selbst nicht geben können. Es ist ein Sinn, der von Gott kommt. Christus, der Erstgeborene unter den Brüdern und Schwestern. Christus, der Bruder. Das ist der Grund der Hoffnung, von der Paulus hier spricht, dass wir Christus als unseren Herrn bekennen können. Das hat seinen Grund darin, dass er uns zum Bruder wurde. Er nahm an allen Unsicherheiten unserer Welt teil. Ja, mehr noch. Er ging in die Unsicherheiten, in den Tod hinein. Und weil Jesus alle unsere Ungewissheiten kennt, kann der Geist Jesu uns vor Gott vertreten mit unaussprechlichem Seufzen. Unsere Unsicherheiten, derer brauchen wir uns nicht zu schämen, auch wenn unsere Ungewissheit so weit reicht, dass wir im Moment nicht wissen, was wir beten sollen. Wir dürfen uns auf Gottes Nähe verlassen. Wir dürfen uns daran halten, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Die Grundkonstante unseres Lebens besteht nicht in unserer vermeintlich uneingreifbaren Stärke. Das macht uns Paulus deutlich. Nicht unsere Stärke ist es, die uns am Leben erhält, sondern es geht um die gütige Wahrnehmung unseres Gottes in unseren Stärken und unseren Schwächen. Gott schenkt uns Stärken, aber er überlässt uns auch unseren Schwächen. Es ist nicht nötig, dass ich beim Singen allein den richtigen Ton treffe, denn Gott hat mich nicht als Solisten geschaffen. Dann, wenn ich besonders unsicher bin, wenn ich nicht mehr weiß, was ich beten soll, wenn ich nicht mehr weiß, wie die Zukunft aussieht, wie der morgige Tag sich gestaltet, dann darf ich mit einstimmen in den Chor der Gemeinde. Ich darf links und rechts von mir eine Schwester, einen Bruder wahrnehmen, der im Moment in einer ganz anderen Situation ist, der mich stärken kann, der mich gewiss machen kann, der mir sagen kann, was ich beten darf und worauf ich mich verlasse. Das ist der Grund der Hoffnung. Diese Hoffnung soll nicht zuschanden werden, darauf verlässt sich Paulus, und wir wissen von Paulus und Petrus, dass sie selbst in tiefe Täler des Leides gegangen sind. Aber Gott, er ist auch dort und er fängt uns dort auf. Das ist das, was wir der jungen Frau aus der Ukraine jetzt sagen können, bezeugen können, wo wir sie mit hineinnehmen können. Die feiern ja heute Gottesdienst in der Stadt, einen Friedensgottesdienst mit einer Sehnsucht nach Frieden, von der wir nicht wissen, wann sie eintritt. Aber sie dürfen sich darauf verlassen, Gott steht an ihrer Seite, wir stehen an ihrer Seite, wir helfen, wo wir können, und wir stärken ihr Vertrauen, wo wir können. So bitten wir Gott um seine Nähe und um seinen Segen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.